Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Die indische Millionenstadt Varanasi kurz nach Sonnenaufgang. Durch die Gassen, die zu den Tempeln, Badestätten und den Verbrennungsplätzen führen, wälzt sich ein nicht enden wollender Strom von Pilgern, Priestern, kahlgeschorenen Witwen und mit nichts als einem Lendenschurz bekleideten Asketen. Einer dieser Büßer bemalt gerade die Hörner einer erstaunt dreinschauenden Kuh. Derweil schichten ein paar Händler eilig ihre auf dem Gehsteig ausliegenden Gewinde aus Jasmin in einer Ecke zusammen, um eine Leichenprozession durchzulassen. Nur der unter einer Zeltplane positionierte Heilige, der das linke Bein angewinkelt, seit Monaten auf einem Bein dasteht, blickt unbeteiligt in die Weite, als die Leichenträger mit der Bambusbahre an ihm vorbeiziehen.
Full Bliss. Leben und Sterben in Varanasi. Eine Sendung von Margarete Blümel.
Diese Stadt verheißt Full Bliss, völlige Glückseligkeit. Und das gilt im Sinne unserer hinduistischen Überzeugung ganz besonders für die Gläubigen, die hier sterben. Selbst ihre Angehörigen sind dann nicht traurig. Im Gegenteil, diese Menschen hatten das außerordentliche Glück, eben hier vom Tod ereilt zu werden.
Sagt der Hindu C.M. Shastri, der genau das vorhat, zu gegebener Zeit in Gott Shivas irdischer Wohnstadt Varanasi vor seinen Schöpfer zu treten. Deshalb ist der 77-Jährige vor 11 Jahren in eines der Sterbehäuser der heiligen Stadt in Nordindien gezogen. Tür an Tür wohnen in den von NGOs oder reichen Hindus unterhaltenen Ashrams Todgeweihte, aber auch gesunde und jüngere Hindus, die ihr Leben der Suche nach Gott verschrieben haben. Hier in Varanasi werde Shiva ihnen eines Tages ein Mantra ins Ohr flüstern, lautet eine hinduistische Überzeugung. Die heiligen Silben sollen die Verstorbenen stärken auf ihrer Weiterreise in die nächste Existenz oder gar ins Moksha, die endgültige Befreiung aus dem Kreislauf der Wiedergeburten. Von dieser Hoffnung ist auch C.M. Shastris Nachbar Rama Rao durchdrungen.
Hier dreht sich alles um Shiva. Shiva hat eine Vorliebe für Varanasi, das wir auch Kashi nennen. Vor langer Zeit kamen Gott Shiva und Gott Vishnu nach Kashi. Shiva verließ die Stätte wieder, während Vishnu hier dann 10.000 Jahre lang Tapasya-Askese-Übungen vollführte. Als Shiva nach Kashi zurückkehrte, stellte er fest, dass dieser Platz auf der Welt wie für ihn geschaffen war. Also machte er ihn zu seiner irdischen Wohnstadt. Kashi ist eine überaus machtvolle Stadt. Wir haben an die 25.000 Tempel, kleine und größere, in Kashi selbst und in der näheren Umgebung. Viele Gläubige sind davon überzeugt, dass jeder Gott, jeder Fluss in Verbindung zu Kashi steht.
Die Wirkmacht dieser Stadt gipfelt in den Augen der Gläubigen darin, dass sie eben hier, mit Gott Shiva an ihrer Seite, nach ihrem Tod Moksha erreichen können. Und das sei, so der Soziologe Ravi Nandan Singh von der Chief Nadar University, was Hindus sich in ihrem tiefsten Inneren wünschen.
Im hinduistischen Kontext gilt die Wiedergeburt nicht als erstrebenswert. Die Menschen wollen nicht zurückkommen. Sie wollen Moksha, Befreiung erlangen und damit aus dem Kreislauf der Reinkarnationen ausscheiden.
Das weiß auch der australische Religionswissenschaftler und Tibetologe John Powers. Nicht zuletzt, weil das Leben in den Hindu-Religionen als leidvoll wahrgenommen werde, sagt er, stehe der Wunsch nach Moksha bei den meisten Gläubigen an erster Stelle.
Die Wiedergeburt ist auch deshalb verpönt, weil sie die ständige Wiederholung negativer Muster in sich birgt. Aus hinduistischer Sicht haben Lebewesen seit Anbeginn der Zeit eine unendliche Zahl von Wiedergeburten hinter sich. Wir werden geboren, erkranken, verlieren vielleicht geliebte Menschen und wir werden alt. Und selbst die Wiedergeburt als Gottheit hat Leiden im Gepäck, weil man sich dann in der nächsten Reinkarnation
Reinkarnation nur noch verschlechtern kann. Alles, was in der zyklischen Existenz geschieht, wird also sehr kritisch gesehen und sollte um jeden Preis vermieden werden.
Hindus sehen den Tod als Chance für den finalen Ausstieg aus dem Zyklus der Wiedergeburten. Als das Verlöschen der individuellen Existenz, einem Sein im Nichtsein. Um das zu erreichen, gibt es mehrere Wege. Einer davon führt in die Hauptstadt des Todes, zu Gott Shiva, nach Varanasi. Ein weiterer Weg ist, sich von allen Bindungen zu lösen und das Dasein eines Asketen zu führen. Noch ein anderer, verschlungenerer Pfad, um der Erlösung zumindest näher zu kommen, heißt Karma. Das spirituelle Konzept, das besagt, dass jedwede Handlung sich auf die nächsten Existenzen auswirkt. Und dass es sich rechnet, so viel gutes Karma wie möglich zu sammeln.
What kind of karma would prevent you from gaining moksha?
Welches Karma, welche schuldbehafteten Taten hindern uns daran, Erlösung zu erlangen? Was sollte man unbedingt vermeiden? Es geht um Vegetarismus und um bestimmte moralische Praktiken, zum Beispiel darum, andere nicht zu verletzen, weder seelisch noch körperlich, sich nicht zu sehr an Dinge oder Lebewesen zu binden, sich von der Jagd nach Geld fernzuhalten oder auch sich nicht über andere Menschen zu erheben. Eben, sich nicht wichtig zu tun.
Being unkind to others just simply because you want to, you know, think of yourself to be very important.
Sagt der Soziologe Ravi Nandan Singh. Diese Liste lässt sich laut John Powers durchaus noch um ein paar Beispiele erweitern.
Eigentlich gibt es eine Menge Dinge, die positives Karma bringen. Gutes zu tun wirkt sich immer günstig aus. Ebenso wie Großzügigkeit. Vor allem, wenn man gibt, ohne dafür etwas zu erwarten. Was sich karmisch am besten auswirkt, ist, wenn man uneigennützig spendet. Das lässt sich heutzutage zum Beispiel online leicht umsetzen.
Und nicht zu vergessen, Disziplin und Yoga.
Intensives Lernen ist gut. Alles, was mit Selbstdisziplin zu tun hat. Eines der Kernkonzepte des Hinduismus ist Yoga, das etymologisch mit dem englischen Wort Yog, mit Joch, zusammenhängt, also mit Zurückhalten oder Trainieren. Alles, was Training oder Disziplin voraussetzt, kann dazu gehören.
Ein hohes Maß an Disziplin haben auch etliche der Gläubigen aufgeboten, einzig um ihr Dasein in Shivas Lieblingsstadt zu verbringen. C.M. Shastri zum Beispiel hat vor 11 Jahren Haus und Familie im 1200 Kilometer weit entfernten Hyderabad hinter sich gelassen, um den Rest seines Lebens in Kontemplation an diesem heiligen Ort zu verweilen.
The first thing I have done is, I have kept away from my family.
Zuerst habe ich mich von meiner Familie in Hyderabad gelöst, von meinen beiden Söhnen, ihren Ehefrauen und den Enkelkindern. Dafür musste ich nicht zuletzt auch die Freuden, die ich mit ihnen allen teilen durfte, aufgeben. Dann habe ich mich in Verzicht geübt, um so weit zu kommen, wie ich es jetzt bin. Ich besitze nur noch wenige Dinge, nur das Nötigste für den täglichen Gebrauch. Trotzdem ist das noch längst nicht alles, was ich aufgeben muss, bevor ich ein Sannyasin sein kann, ein Mensch, der allem entsagt hat. Ich muss alle Äußerlichkeiten aus meinem Leben streichen und mein Ego überwinden.
Was der aus einer Brahmanenkaste stammende C.M. Shastri anstrebt, folgt einem Ideal, das dem Dharma, der hinduistischen Weltordnung, zugrunde liegt. Im Dharma sind unter anderem Rechte und Verpflichtungen für alle Lebewesen festgelegt, die je nach Status des Einzelnen stark differieren können. Hindus aus höheren Kasten etwa sollten ihr Dasein nach den 4 großen Lebenszielen ausrichten, wie es in traditionellen Dharma-Lehrbüchern heißt.
Das Leben von Hindus aus höheren Kasten teilt sich in 4 Stadien auf. Der erste Abschnitt umfasst das Erlernen der heiligen Schriften und der Grundsätze von Ethik und Moral. Hindus feiern im Alter zwischen 8 bis 12 Jahren ihre 2. Geburt, bekommen die sogenannte heilige Schnur umgelegt und werden fortan als Wissende angesehen. Im 2. Lebensstadium schließt der Hindu eine Ehe, gründet eine Familie, geht einem Beruf nach und kümmert sich um das Wohlergehen von Ehefrau und Nachkommen. In der dritten Lebensphase sollte der Gläubige sich von Gesellschaft und Familie zurückziehen und der Meditation hingeben, um dann im vierten und letzten Lebensabschnitt auf alles Weltliche zu verzichten und das Dasein eines Wandermönchs zu führen.
Wandermönche, Sannyasins, Swamis, heilige Männer. Keine andere Stadt Indiens zählt auch nur annähernd so viele Asketen wie Varanasi. Die Radikaleren unter ihnen besitzen nichts außer einer Almosenschale und einem Trinkbecher. Es handelt sich häufig um Männer aus einfachen Verhältnissen, die irgendwann im Lauf ihres Lebens den Ruf Gottes vernommen haben und ihr ganzes Dasein fortan der Vereinigung mit der höchsten Wirklichkeit widmen. Viele von ihnen haben sich in oft Jahre währenden Fußmärschen nach Varanasi durchgeschlagen, um dort zu leben und zu sterben. Den heiligen Männern gilt Varanasi oder auch Kashi, die Stadt des Lichts, als Mittelpunkt der Welt. Es ist der Ort, den Gott Shiva zum schönsten Platz der Erde erklärt hat. Kashi, wo die Schöpfung der Welt begonnen hat und wo sie enden wird. Eine heilige Stätte, die der Todesgott Yama nicht betreten darf, der sonst als Richter der Sterbenden gilt. Ein Platz, an dem die Gläubigen den Tod kaum erwarten können.
Few persons will be there in the younger age also they will come. Generally after 50, 60, 70.
Von ganz wenigen jüngeren Gläubigen abgesehen sind es in der Mehrzahl 50, 60, 70-Jährige, die zum Sterben hierher kommen. Reife Menschen, die sich Fragen stellen wie: Wer ist Gott? Was bedeutet Frieden für mich? Was gibt es jetzt noch zu erreichen? Ich habe eine Menge Geld verdient, doch welchen Sinn hat mein Leben eigentlich gehabt? Die meisten beschäftigen sich erst nach ihrer Pensionierung oder kurz vor ihrem Tod mit solchen Kernfragen.
Erzählt Rama Rao. Anders macht es dieser Swami, der hinduistische Meister, der seinen gut bezahlten Job schon im Alter von 45 Jahren verlassen hat, um seinem Dharma zu folgen und noch einmal in die Lehre zu gehen.
Als ich 45 war, habe ich meine Familie verlassen und mich in eine spirituelle Stätte zurückgezogen. Dort habe ich die Würde eines Swamis erworben. Als hinduistischer Meister und Asket folge ich seitdem den Traditionen, die in den alten Schriften verzeichnet sind. Mein Leben ist jetzt damit ausgefüllt, darüber nachzusinnen, was uns als Menschen ausmacht, wer wir sind, was unser Dasein in der Welt bedeutet und wie es gelingen kann, sich von der Anhaftung an Dinge und andere Lebewesen zu lösen.
Der Swami, der zuvor als Geschäftsführer einer Großbank in besten Verhältnissen gelebt hat, wohnt in Kashi zusammen mit 60 anderen Männern in einem Sterbeashram. Der reiche hinduistische Industrielle, dem das Anwesen gehört, hat einen Seitentrakt des Gebäudes für die Asketen reserviert. Bekleidung, Kost und Logis sind frei. Gutes Karma für den Gönner. Und ausgezeichnete Bedingungen für die gottesfürchtigen Bewohner, deren Lebensinhalt um Sinn und Unsinn von Wünschen und Begierden und um den finalen Ausstieg aus all dem kreist.
Die Quelle der meisten Probleme ist unser wünschendes Selbst. Jede Art von Wunsch, auch der Wunsch nach einem guten Tod, führt uns weg von der einzig wichtigen Motivation, allem zu entsagen und Sannyasin zu werden. Der Tod ist kein Phänomen, sondern ein sehr weltliches Ereignis, das sich für die meisten Individuen viele Millionen Male wiederholt. Andere Lebewesen, wie Pflanzen, Bäume oder Tiere, haben zwar auch ein Bewusstsein. Das jedoch ist dem des Menschen weit unterlegen. Deshalb heißt es in einigen der alten religiösen Texte auch, dass, wenn es schon nicht vermieden werden kann, eine Wiedergeburt am besten als Mensch erfolgt. Denn nur der Mensch ist geistig so fortgeschritten, dass er sein Wissen mehren, sein Leben verändern und Moksha anstreben kann.
Nirgunaya gunatmane kalakalaya rudraya nilagrivaya mangalam.
Varanasi nach Anbruch des Abends. Die Tempelpriester haben die Götterstatuen an diesem Tag zum letzten Mal gereinigt, mit wohlriechender Sandelholzpaste betupft und ihnen ein Lichtlein für die Nacht an die Seite gestellt. Ein paar ausgemergelte Kühe durchsuchen die Abfallhaufen der Gassen, die zum Ganges führen, nach Essbarem. Einige Feuer glimmen noch an den Verbrennungsplätzen am Ganges, an denen die Stadt auch nachts kaum Ruhe findet. Knapp 3 Stunden dauert es, bis eine Leiche verbrannt ist. Im Schutz der Dunkelheit helfen die Leichenverbrenner hin und wieder nach, indem sie den einen oder anderen Knochen kurzweg in den Fluss werfen. Shiva scheint sich nichts daraus zu machen. Dazu ist er hier in Varanasi auch viel zu beschäftigt. Full Bliss, völlige Glückseligkeit wollen die Gläubigen hier finden. Nicht mehr, aber möglichst auch nicht weniger.
There are so many other places also in India.
Es gibt noch 7 andere besonders spirituelle Plätze in Indien, die berühmt sind. Aber dies ist der beste Ort. An jeder dieser 7 Kultstätten kommt man Gott sehr nahe. Doch die beste Voraussetzung, um sich mit Gott zu vereinigen, ist hier in Kashi geboren zu werden und dann auch hier zu sterben.
Aus dem Gebäudekomplex, in dem ich wohne, sind bis jetzt nur sehr wenige Leute gestorben. Doch wenn dann plötzlich jemand verstirbt, wird der Leichnam sehr bald abgeholt und kein großes Drama daraus gemacht. Es geht still vonstatten. Und keine Tränen. Warum auch? Diese Menschen sind ja nur deswegen hierher gekommen.
Yes, I mean, so like any other notion of what would be a true dying. So
es gibt verschiedene Vorstellungen darüber, wie ein guter Tod für Hindus auszusehen hat. In der Summe geht es aber immer wieder darum, in einer Art spirituellem Gleichgewicht aus dem Leben zu gehen. Sonst kehrt man wieder in die Welt zurück. Erst wenn man allen Ballast abgeworfen hat, ist man befreit. Und das ist Bliss, Glückseligkeit.
It's only when you are completely free of debt. Then you are liberated. So that is bliss.
Yes, you can see God only when your account of sins and virtues are balanced.
Yeah. Wir können Gott nur sehen, wenn unser Konto der Sünden und der Tugenden ausgeglichen ist. Unsere Sünden müssen eliminiert werden und unsere Tugenden ebenfalls. Kontostand 0. Und das geschieht, wenn wir hier sterben.
This is done if you die here.
Sie hörten Full Bliss. Leben und Sterben in Varanasi. Eine Sendung von Margarete Blümel. Es sprachen Svenja Wasser, Jonas Beck, Richard Hucke, Martin Schaller und Christoph Wittelsbürger. Ton und Technik Christoph Maria Münch. Regie Nadja Kukuli-Marx. Redaktion Christian Röther. Produktion Deutschlandfunk 2024.